Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Damit meine ich, dass ihr Freude, Friede und Gewissheit findet durch das Handeln Gottes, das an Weihnachten geschehen ist. Für das sich der Sohn in seiner Treue zutiefst erniedrigt, dass der Vater in seiner Liebe von Ewigkeit her zu unserer Rettung gestimmt hat und dass der Geist in seiner großen Kraft gewirkt hat. Amen. Die Predigt ist heute 1. Timotheus 1, Vers 15. Und ich werde es zu Beginn lesen. 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 17. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Den König aber, der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie kann ich mir sicher sein? Das ist eine Frage, die die meisten Menschen, vor allem hier in Deutschland, zutiefst beschäftigt. Und ich nehme mich da selbst nicht raus. Wie kann ich mir sicher sein, dass Weihnachten ein schönes Fest wird, dass das Essen lecker ist und reicht, dass die Kinder sich benehmen, dass genug Geschenke da sind? Aber anders als Weihnachten ist Sicherheit etwas, was uns das ganze Jahr beschäftigt. Wie kann ich mir sicher sein, dass meine Familie versorgt ist? Oder wenn ich krank werde, wie kann ich sicher sein, dass ich versorgt werde? Wie kann ich sicher sein, dass mein Haus noch steht, wenn es brennt? Oder ich ein Haus habe, nachdem es verbrannt ist? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein Fahrrad habe, nachdem es gestohlen wurde? Und ein Auto, nachdem ich es kaputt gefahren habe? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich genug in die Rente gezahlt habe, um im Alter noch versorgt zu sein? Und wenn unser Finanzsystem zusammenbricht und ich keine Rente bekomme, habe ich genug Vorräte im Keller, um die Rente zu überstehen? Wie kann ich mir sicher sein? In Deutschland haben wir für die Beantwortung dieser Frage eine sehr pfiffige Lösung gefunden. Die Versicherung. Mit Hilfe der Versicherung können wir uns sicher sein, dass wir, wenn der Ernstfall eintritt, immer noch sicher sind. Wir haben ja dafür bezahlt. Aber wie können wir uns sicher sein, dass diese Versicherung auch für den äußersten und extremsten Fall wirklich gilt? Wir bekommen Versicherungsscheine und die bestätigen uns, dass wir sicher sind. Und wenn diese Sicherheit immer noch Lücken hat, dann versichern wir halt unsere Versicherung. So können wir uns immer sicher sein, auch bis zum bitteren Ende. Aber was ist mit den Dingen, die wir nicht versichern können? Liebe zum Beispiel. Da brauchen wir immer wieder Beweise, damit wir uns sicher sein können, mein Partner liebt mich wirklich. Und zur Not gibt es immer noch die Rechtsschutzversicherung. Woher weiß ich, dass mir die Dinge, die ich nicht versichern kann, wirklich habe und die sicher sind? Und die größte Frage und die schwierigste Sache, die wir uns nicht selber versichern können, ist unsere Rettung. Das ewige Leben. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten und ihnen ewiges Leben zu schenken. Aber wie kann ich mir sicher sein, dass Weihnachten mir gilt? Woher weiß ich, dass Jesus für mich gekommen ist? Warum sollte das für dich gelten? Vielleicht weißt du, dass das gilt für jeden, der glaubt. Aber ist dein Glaube wirklich gut genug? Vielleicht bist du dir sicher, dass dir diese Rettung gilt. Aber woher weißt du, ob sie auch bis zum bitteren Ende reicht? Siehst du immer noch all deine Sünde? Ist dein Leben noch immer voll davon? Und fragst du dich, ob dein Versicherungsschutz nicht langsam abgelaufen ist? Nein, vielleicht weißt du, deine Versicherung reicht bis zum Ende, aber dein Gewissen sagt es dir trotzdem, diese Rettung gilt dir nicht mehr. Du hast deine Chance vertan, du hast es verspielt. Du bist eindeutig zu weit gegangen. Wie kann ich mir sicher sein, dass Jesus' Opfer für mich gilt? Und wie kann ich mir sicher sein, dass sie bis zum Ende reicht? Die katholische Kirche hat aus genau diesem Grund im Mittelalter angefangen, Versicherungsscheine zu verkaufen. Ablassbriefe. Und wenn man dann noch ein paar andere Dinge gemacht hat, dann konnte man sich noch sicherer sein. Aber ist das das, wie es funktioniert? Gott kennt unser Bedürfnis nach Sicherheit. Und auch unsere Zweifel und unsere Unsicherheit. Und darum gibt er uns viele Dinge, um uns genau diese Sicherheit wiederzugeben. Und heute Morgen gibt er uns diesen Predigttext und beantwortet damit unsere Frage, wie kann ich mir sicher sein? Wir werden lernen, erstens, erinnere dich, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Und zweitens, erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Und drittens, erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um diese Errettung wiederzuspiegeln. Ich bete für uns. Vater, sprich jetzt durch dein Wort zu uns, dass wir Gewissheit finden, dass du gekommen bist, um uns arme Sünder zu retten. Schenke, dass wir Trost und Hoffnung finden durch dein Handeln an Weihnachten. Amen. Amen. Wie kann ich mir sicher sein? Erstens, erinnere dich, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Vers 15 ist direkt wie eine Antwort auf unsere Frage. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Du bist dir nicht sicher? Ich habe hier eine Botschaft, die völlig glaubwürdig ist. Das heißt, sie ist wahr, zuverlässiger Fakt, völlig unbestreitbar. Aber was ist dieses Wort, von dem Paulus hier redet, das allen Zweifeln vertreiben soll? Was ist diese Wahrheit, von der Paulus hier alles abhängig macht? Es ist, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Es sind also drei Dinge, die dieses Wort ausmachen. Drei Wahrheiten, die sich hinter dieser Wahrheit verbergen. Wahrheit Nummer eins: Jesus ist in die Welt gekommen. Damit tun sich die meisten Leute heutzutage schon schwer. Nicht damit, dass Jesus existiert hat. Das glauben alle. Jesus ist die antike Person, die so bestätigt ist wie keine andere. Jeder glaubt, dass Jesus existiert hat. Aber ist er auch in die Welt gekommen? Ist er mehr als nur ein Mensch? Ist Jesus kein Geschöpf, nicht einfach nur ein Engel oder irgendetwas anderes? Ist er der ewige König, der unvergängliche, unsichtbare, alleinweise Gott, der gekommen ist, indem er von einer gewöhnlichen Frau geboren wurde? Glaubst du, dass Weihnachten wahr ist? Das ist es hier. Jesus ist in die Welt gekommen. Und das ist Weihnachten. Wir feiern an Weihnachten nicht irgendein Konzept. Wir feiern, dass wirklich etwas geschehen ist. Das ist gar nicht so offensichtlich, wie es klingt, weil für die meisten Leute ist Weihnachten das Feiern eines Konzepts. Ja, es gibt verschiedene Feiertage. Zum Beispiel den 3. Oktober. Da ist es offensichtlich. Wir feiern ein historisches Ereignis. Die Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist noch gar nicht so lange her, deswegen sind sich noch alle Leute einig, das ist wirklich geschehen. Also feiern wir das. Und dann gibt es andere Feiertage, wie zum Beispiel den 1. Mai. Da feiern wir einen Gedanken, die Idee von etwas, ein Konzept. Im Fall vom 1. Mai Arbeit und das Nicht-Arbeiten schöner ist, deswegen machen wir frei, irgendwie sowas. An Weihnachten feiern wir nicht die Liebe, die Familie oder gar den Konsum. Wir feiern auch nicht irgendwie eine nette Geschichte von einem Baby, was im Stroh liegt. Wir feiern eine wahre Geschichte, ein historisches Ereignis. Jesus Christus ist wirklich in die Welt gekommen. Und das feiern wir, um uns zu erinnern. Wir feiern einen historischen Tag. Sogar eine ganze Geschichte in diesem Fall. Wie den 3. Oktober. Wir feiern es, um uns zu erinnern, dass es wirklich wahr ist und dass wir es wirklich glauben können. Und dass andere es glauben sollten. Wenn wir Weihnachten feiern, ist das also ein Bekenntnis. Wir feiern, dass Jesus wirklich Gott ist. Wir feiern, dass er der Sohn der Maria war und Maria wirklich Jungfrau war. Wir feiern, dass alle diese Dinge, von denen wir lesen in der Bibel, tatsächlich so geschehen sind. Ist unser Weihnachten ein Bekenntnis dieser Wahrheit? Ich denke, das sollten wir uns immer wieder fragen und uns darauf ausrichten. Die Evangelien zählen zu den zuverlässigsten antiken Quellen, die es gibt. Was darin steht, ist so bestätigt und so glaubwürdig wie fast nichts anderes in der antiken Geschichte. Warum zweifeln dann so viele daran? Natürlich, weil das, was in ihnen steht, übernatürlich ist. Weil wir davon lesen, dass ein Gott in diese Welt kommt. Ein Gott, an den Menschen nicht glauben wollen. Darum brauche ich jetzt nicht Weihnachten damit zu beweisen, dass ich euch beweise, dass die Evangelien glaubwürdig sind. Der Beweis ist ein ganz anderer und das ist die zweite Wahrheit, von der Paulus hier spricht. Die Wahrheit Nummer 1 ist, Jesus ist in die Welt gekommen. Die Wahrheit Nummer 2 ist, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Warum ist das ein Beweis für die erste Wahrheit? Nun, das haben wir gestern in der Predigt gehört. Ludwig hat uns sehr gut gezeigt, Gott spricht im ganzen Alten Testament, nein, in der gesamten Menschheitsgeschichte, quasi von nichts anderem, als dass einer kommt, der die Menschen von ihrer Sünde rettet. Gleich zu Beginn, nach dem Sündenfall, geht es los. Und wir haben ein Buch, das über 1500 Jahre alt ist und in dem tatsächlich von dieser Wahrheit die ganze Zeit die Rede ist. Warum gibt uns das Gewissheit? Weil wir wissen dürfen, dass Jesus gekommen ist und getan hat, wovon er immer gesagt hat, dass er es tun wird. Er hat lange Zeit, tausende von Jahren vorher gesagt, dass er kommt, um Sünder zu retten. Und dann hat er Details gegeben. Ein Sohn wird geboren. Aus welcher Familie? In welchem Ort? Und diese Details gehen weiter. Sie betreffen sein ganzes Leben. Und die Evangelisten wissen das. Gerade wenn ihr das Matthäusevangelium lest, findet ihr immer wieder Stellen, wo Matthäus schreibt, wie geschrieben steht, hey, schaut doch hier, das steht schon im Alten Testament. Hunderte Jahre vorher wurde bereits davon geredet. Eins dieser Beispiele haben wir in der Lesung gehört. Aus Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über dem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Für uns ist es, hat es getan. Es wurde lange vorher gesagt. Gott ist also sicher Mensch geworden, wie er gesagt hat. Er ist tatsächlich wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden, wie er gesagt hat. Er hat tatsächlich der Schlange den Kopf zertreten, wie er gesagt hat. Er hat wirklich Gottes gerechten Zorn gestillt, mit absoluter Sicherheit die Sünden seines Volkes bezahlt. Er hat alles genauso gemacht, wie er es gesagt hat. Du kannst dir darum sicher sein, dass er tatsächlich Sünder rettet. Denn dafür ist er in die Welt gekommen. Und damit kommen wir zur dritten. Und das ist die unangenehmste Wahrheit für die meisten Leute. Die dritte Wahrheit ist, Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Was Jesus getan hat, ist nicht nur einfach etwas, was wir von außen bestaunen können, sondern es ist etwas, was dich betrifft. An deinem tiefsten und schwächsten Punkt. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, von denen du der Größte bist. Du bist dieser Sünder, für den Jesus all das getan hat. Und bei dieser Wahrheit schalten die meisten Menschen ab. Ich bin gar nicht so schlimm. Ich mache zwar Fehler, aber jemanden für mich umzubringen, finde ich ein bisschen krass. So heftig bin ich nicht. Nicht perfekt, aber wer ist das schon? Egal wie individuell die meisten Leute denken, da sind sie sich alle einig. Aber das ist hier der Punkt. Du bist ein Sünder. Und du bist sogar der größte Sünder. Du brauchst Rettung. Und jetzt hör endlich auf, dieses Problem klein zu reden. Wie kann ich sowas sagen, dass du der größte Sünder bist? Wenn Paulus von sich sagt, dass er der größte Sünder ist, kann es da nicht nur einen geben? Und sowieso, was fällt mir ein, so ein Urteil über dich zu fällen? Ich kann sagen, dass du der größte Sünder bist, weil so groß ist das Problem der Sünde. Es reicht ein kleiner Fehler, um dich zum größten Sünder zu machen. Jeder, der sich mit Gottes Gerechtigkeit vergleicht, ist der größte Sünder und wird das feststellen. Aber ist das nicht unlogisch, wenn alle die größten Sünder sind? Es geht hier nicht um Logik, sondern um Deutlichkeit. Jeder von uns wird von seiner tiefen Auflehnung gegen Gott beherrscht. Keiner ist besser als die anderen. Ich nicht, du nicht, Paulus nicht. Und auch der Massenmörder ist nicht schlechter und nicht besser. In unserer Sünde sind wir gleich, brauchen Rettung. Oder wir könnten so sagen, es gibt keinen kleinsten Sünder. Und es sind genau diese Sünder, für die Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um sie zu retten. Es ist uns zweifelhaft, dass er in die Welt gekommen ist. Es ist uns zweifelhaft, dass er gestorben ist, um Sünder zu retten. Und es ist genauso unzweifelhaft, dass diese Rettung dir gilt, wenn du an ihn glaubst. Und genauso ist es unzweifelhaft, dass diese Rettung dir gilt, wenn du ihm glaubst. Diese Wahrheit ist glaubwürdig und sie ist es absolut wert, geglaubt zu werden, denn sie ist die schönste Wahrheit, die es gibt. Du fragst dich jetzt, wie du dir sicher sein kannst, dass Jesus dich tatsächlich rettet. Wenn du doch der größte Sünder bist, wieso dann ausgerechnet du? Paulus sagt, erinnere dich, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Es stellt sich jetzt allerdings eine andere Frage. Warum sollte Jesus das tun? Wenn ich wirklich so ein böshafter Sünder bin, warum sollte das für mich gelten? Und darauf antwortet Paulus mit unserem zweiten Punkt. Erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Warum die Rettung? Warum ausgerechnet die größten Sünder? Um die Langmut Christi zu beweisen. Was ist Langmut? Schönes altes Wort. Das eine Definition, die man sofort findet im Internet, ist durch ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder Abwarten gekennzeichnete Verhaltensweise. Und dazugehörend immer auf Menschen bezogen. Ja, Geduld ist, wenn du auf Dinge wartest, auf Zeitpunkte. Langmut ist, wenn du mit Menschen geduldig bist. Und es ist eine Handlung, eine Verhaltensweise, die sich immer wieder Zeit nimmt und immer wieder Zeit lässt und immer wieder vergibt und immer wieder wartet auf den Menschen, auf den diese Langmut bezogen ist. Und Paulus schreibt jetzt von sich selbst, seine Rettung ist nicht ein Ausdruck von Gottes gutem Geschmack oder seiner hervorragenden Wahl und seiner unendlichen Weisheit. Im Gegenteil, Paulus' Rettung beweist Jesu Langmut. Und die war auch nötig. Ja, haltet euch mal vor Augen, wer Paulus war. Der vorbildlichste unter den Juden. Das klingt doch eigentlich ganz gut. So einen Typ nimmt man doch gerne. Nein, das klingt zu gut. Paulus war der vorbildlichste unter den Juden. Wenn er irgendwem von uns begegnet wäre, wäre das der unsympathischste heutzutage, den wir uns vorstellen können. Der war einfach perfekt. Er beschreibt sich selbst als den perfekten Pharisäer. Also einer dieser Leute, die alles besser wissen, alles besser machen und grundsätzlich gut darüber Bescheid wissen, dass sie die Besten sind. Paulus war kein Gutmensch, sondern das Ideal einer religiösen Elite mit all dem Bösen, wonach es klingt. Selbstgerecht, abwertend, verurteilend, bedrückend. Ein Blick in die Evangelien zeigt uns, wie Jesus von diesen Pharisäern, von denen Paulus der Beste war, und zwar im Sinne der Pharisäer, denkt. Hier ein Beispiel. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Menschen zu bekehren, und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr, als ihr es seid. Das sind diese Leute, von denen Paulus der Beste ist. Und darum wurde ihm auch die besondere Aufgabe übertragen, die Verfolgung der Christen zu leiten. Er befahl und beaufsichtigte ihre Gefangennahme, Folterung, Enteignung und Hinrichtung. Er stand persönlich daneben, er setzte seine Unterschrift darunter und er hat es mit großem Gefallen und großem Stolz und großer Sorgfalt getan. Kurz gesagt, Paulus war ziemlich unsympathisch und nicht einer, den wir einen guten Menschen nennen würden. Und genau für diesen Paulus kam Jesus in die Welt. Für diesen Mann ist Jesus gestorben. Ihm hat Gott vergeben und seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist die Langmut Jesu. Aber das ist erst der Anfang. Jesus bestimmte Paulus zum Hauptverkünder seiner Botschaft. Er nahm seinen größten Feind und machte seinen wichtigsten Mitarbeiter aus ihm. Das ist Jesu Langmut. Der stolze, selbstgerechte, feindselige Mann wird zu einem, der für andere weint, sich liebevoll um sie kümmert. Für Menschen, die er gar nicht kennt, die größten Schmerzen und Gefahren auf sich nimmt. Das ist Jesu Langmut. Sagt dir dein Gewissen, dass du nicht wert wärst, gerettet zu werden? Glaubst du, dass irgendwo eine Grenze erreicht werden müsste? Hast du Angst, dass du das Geschenk deiner Rettung vergeuden wirst? Dann bist du genau die richtige Person, um gerettet zu werden. Weil dann bist du perfekt, um Jesu Langmut zu beweisen. Paulus sagt von sich, dass er dieses unglaubliche Erbarmen widerfahren hat, damit du seine Errettung, also die Rettung von Paulus siehst und begreifst, dass auch du gerettet werden kannst. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, dass unsere Rettung nicht einfach nur ein Ereignis an einem Punkt ist. In der Vergangenheit. Paulus wurde einmal gerettet und dann bleibt er da. Unsere Rettung ist ein Prozess sozusagen, eine lange Geschichte vor Beginn der Zeit begonnen, als Paulus erwählt wurde. Dann gestartet quasi, als Paulus Jesus begegnet auf seiner Reise nach Damaskus und bis ans Ende der Zeit getragen, als Paulus stirbt und irgendwann am Ende der Zeit in die Herrlichkeit einzieht mit Jesus. Unsere Rettung beginnt in der Ewigkeit und endet in der Ewigkeit. Unsere Rettung ist nicht ein Geschenk, was du einmal bekommst und dann musst du durchhalten. Unsere Rettung ist ein Geschenk, das mit Sicherheit zum Ende hält, weil es für die Ewigkeit gemacht ist. Versteht ihr, wieso Langmut also so eine große Rolle in unserer Rettung spielt? Weil es bei der Rettung um Jesu Langmut geht, können wir zu jedem Zeitpunkt sicher sein, dass wir wirklich gerettet werden. Darum sagt Paulus dir mit seiner Rettung, wenn du zweifelst, erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um gerettet zu werden, denn genau das ist der Punkt. Du siehst auf Paulus und denkst dir, wenn der gerettet werden konnte, wenn Gott all das aus ihm gemacht hat, wenn das Jesu Langmut ist, dann kann auch ich gerettet werden. Und zwar nicht nur irgendwann mal einmal in meiner Vergangenheit Jesus begegnet sein, sondern dann kann auch ich bis zum Ende durchgetragen werden, bis ich vollendet vor Gott stehe. Paulus' Errettung ist uns ein Vorbild, damit wir Gewissheit finden. Heute wird an uns Jesu Langmut bewiesen, so wie an Paulus. Und so wird auch unsere Rettung zum Vorbild für andere. Und das ist Paulus' drittes Argument für unsere Gewissheit. Nicht die Frage nach dem Warum im Grunde, sondern nach dem Wozu. Warum wurden wir gerettet, haben wir geklärt. Wozu werden wir gerettet? Welchen Nutzen, welchen Zweck verfolgt das? Und wenn wir das verstehen, dann merken wir, wir finden Gewissheit, wenn wir uns erinnern, dass wir nicht zu klein sind, um Errettung wiederzuspiegeln. Drittens, erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Wozu dient unsere Rettung? Sie dient zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus sagt, wir werden gerettet, damit Menschen unsere Rettung sehen und über Jesu Langmut staunen. Und darüber, dass Jesus aus uns Sündern Christen machen kann. Und dann sagen, wenn der gerettet werden konnte, dann kann er mich vielleicht doch retten. Wenn er den dort bewahren konnte, in sein Bild verändern konnte, bis zum Ende der Zeit, also dich, dann kann auch ich gerettet werden. Dann besteht für mich noch Hoffnung. Unsere Errettung dient also als Darstellung des Evangeliums. Ja, ihr seid im Grunde kleine Evangelien, die Leute sehen dürfen und das Evangelium verstehen. Jesus rettet, um seine Langmut zu beweisen. Und das sehe ich in diesem größten Sünder dort. Das heißt, nicht wir sind Vorbilder, sondern die Errettung an uns ist ein Vorbild für andere. Wir sind Vorbilder der Gnade Gottes. Und damit kommen wir zur Ehre Gottes, von dem der Vers 17 redet. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ruhm und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das ist quasi der Refrain für diesen ganzen Abschnitt. Jesus kommt, um Sünder zu retten. Er macht alles, damit kein Zweifel bleibt, dass er alles gemacht hat. Jesus rettet zur Ehre Gottes. Er rettet uns, um seine Langmut zu beweisen. Um seine Langmut zu beweisen. Er rettet also zur Ehre Gottes. Und schließlich rettet er uns, damit andere unsere Rettung sehen und Gott anbeten, damit andere zur Ehre Gottes gerettet werden. Gottes Ehre ist also das, was uns Hoffnung und Gewissheit gibt, dass wir wirklich gerettet sind. Warum gibt mir das jetzt alles Gewissheit? Also dieser dritte Punkt. Warum gibt mir das Gewissheit? Es zeigt, dass Gott etwas mit dir vorhat. Es zeigt, dass er dich nicht hängen lässt in dem Zustand, in dem du gerade bist. Dass die Sünde, die dich gerade immer wieder plagt, jetzt für dich ewig festgeschrieben ist und du dann nie wieder rauskommst. Es zeigt dir, dass du nicht irgendwann doch deine Rettung verspielen kannst. Nein, es zeigt dir, dass du ein Werkzeug bist, was Gott sich gemacht hat, um es zu benutzen. Das ist ein Beispiel aus dem Handwerk. Handwerker bauen ja Dinge. Und jetzt gibt es zum Beispiel Schmiede, die machen wunderschöne Dinge, aber viele von denen werden heutzutage einfach nur irgendwo hingehängt. Ja, also zum Beispiel ein schönes Messer, das benutzt keiner, ist viel zu schön, um es zu benutzen. Aber manchmal bauen Schmiede Werkzeug. Zum Beispiel, um heißes Eisen draufzuschlagen und dann es auseinanderzuschneiden. Das ist einfacher, als heiße Eisen mit der Säge zu schneiden, weil dann geht die Säge kaputt. Kannst es einfach auseinanderbiegen mit einem Meißel. Dieser Meißel muss gebaut werden. Jeder Amboss ist einzigartig. Die haben Löcher, wo man Sachen reinstecken kann. Jedes Werkzeug ist für den Amboss gemacht. Wenn sich jetzt also ein Schmied die Mühe macht, sich ein Werkzeug für seinen Amboss zu bauen, dann wird er es nicht an die Wand hängen und angucken, weil die sind gar nicht schön, sondern dann wird er es mit seinem Amboss benutzen, wofür es gemacht wurde. Ihr seid so ein Werkzeug. Ihr wurdet gemacht, um benutzt zu werden. Und das gibt euch Gewissheit. Und das ist, was Paulus hier Gewissheit gegeben hat. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und jetzt verwendet er seine ganze Langmut, um dich zu formen. Dein Zweck ist es, ein Vorbild seines Handelns zu sein, damit andere dadurch das ewige Leben erlangen. Darum darfst du dir sicher sein, dass deine Rettung vollkommen ist und dass Jesus dafür sorgt, dass auch du dieses ewige Leben erlangst. Erinnere dich, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Erinnere dich, dass du nicht zu sündig bist, um errettet zu werden. Und erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Paulus gibt uns diese drei Erinnerungen quasi. Und wir können sie nutzen als unser Weihnachtsmotto, wo wir uns aktiv daran erinnern. Das Schöne ist, Erinnerungen Gottes funktionieren dadurch, dass wir sie aktiv erinnern. Das ist dann nicht etwas, was wir tun oder wo wir dann jetzt uns zu unserer Gewissheit helfen, sondern Gott hilft uns durch diese Gewissheiten, die er uns gibt. Und wir dürfen uns aktiv daran erinnern. Wie erinnern wir uns, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um uns zu retten? Wir lesen sein Wort. Wir gehen in den Gottesdienst. Wir feiern, dass er uns gerettet hat. Wir feiern Weihnachten. Wie erinnern wir uns, dass niemand zu sündig ist, um gerettet zu werden? Wir richten unser Gebet darauf aus. Ja, wir beten nicht, Herr, ich mach das jetzt. Nein, wir beten, Herr, hilf mir doch in deiner Gnade und Langmut, diese Aufgabe vor mir zu bewältigen, diese Schwierigkeiten zu überstehen. Beweise deine Langmut an mir und hilf mir deswegen. Funktioniert euer Gebet so? Erinnert euch an seine Langmut und erinnert dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Ist ganz einfach. Geh in die Gemeinschaft der Gemeinde. Geh unter andere Leute. Geh unter Nichtchristen und zeige, dass du Christ bist. Zeige, dass Jesus dich gerettet hat, um seine Langmut zu beweisen. Und dann wirst du automatisch von anderen Christen erinnert. Du siehst an ihn, wie diese Rettung funktioniert. Und du staunst, hey, wenn es an ihm funktioniert, dann kann es auch an mir funktionieren. Du bist in der Gemeinschaft und du wirst automatisch dahin geführt werden. Dass du dich daran erinnerst, dass du gerettet wirst, um anderen die Rettung zu zeigen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Lasst diese Erinnerung nicht einfach verloren gehen, sondern erinnert euch aktiv daran. Darum feiern wir Weihnachten, um uns zu erinnern. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.